Wir begrüßen Sie zu unserem Podcast. Friedrich Hölderlin hat ein dichterisches Werk hinterlassen, das überall auf der Welt gelesen wird. Von Hölderlins Texten, ihrer Sprach- und Lautgestalt geht eine Faszination aus, die Menschen ins Offene finden lässt. In das Gespräch mit sich selbst, wie in den Dialog miteinander. Anlässlich des 250. Geburtstags spricht heute Hanna Nösser darüber, was Hölderlin ihr bedeutet. Sie studiert Philosophie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Gedanken zu Hölderlins Hymne, wie wenn am Feiertage. Wie wenn am Feiertage das Feld zu sehen, ein Landmann geht, des Morgens, wenn aus heißer Nacht die kühlenden Blitze fielen, die ganze Zeit, und fern noch tönet der Donner, in sein Gestade wie der Tritt der Strom, und frisch der Boden grünt, und von des Himmels erfreuendem Regen der Weinstock trauft, und glänzend in stiller Sonne stehen die Bäume des Haines. So stehen sie unter günstiger Witterung, sie, die kein Meister allein, die wunderbar, allgegenwärtig erzieht, in leichtem Umfangen die mächtige, die göttlich schöne Natur. Drum, wenn zu schlafen sie scheint zu Zeiten des Jahrs, am Himmel oder unter den Pflanzen oder den Völkern, so trauert der Dichter Angesicht auch. Sie scheinen allein zu sein, doch ahnen sie immer, denn ahnt ruhet sie selbst auch. Jetzt aber tagt's. Ich harrt und sah es kommen, und was ich sah, das Heilige sei mein Wort. Denn sie selbst, die älter denn die Zeiten und über die Götter des Abends und Orients ist, die Natur, ist jetzt mit Waffenklang erwacht. Und hoch vom Äther bis zum Abgrund nieder, nach festen Gesetze, wie einst aus heiligem Chaos gezeugt, fühlt neu die Begeisterung sich, die Allerschaffende, wieder. Und wie im Aug ein Feuer dem Manne glänzt, wenn Hohes er entwarf, so ist von Neuem an den Zeichen, den Taten der Welt jetzt, ein Feuer angezündet in Seelen der Dichter. Und was zuvor geschah, doch kaum gefühlt, ist offenbar erst jetzt. Und die uns lächelnd den Acker gebaut, in Knechtsgestalt, sie sind erkannt, die Allebändigen, die Kräfte der Götter. Erfrägst du sie? Im Liede wehet ihr Geist, wenn es der Sonne des Tags und warmer Erd entwächst und wettern, die in der Luft und andern die Vorbereiteter in Tiefen der Zeit und deutungsvoller und vernehmlicher uns, hinwandeln zwischen Himmel und Erd und unter den Völkern. Des gemeinsamen Geistes Gedanken sind, still endend, in der Seele des Dichters, das schnell betroffen sie, Unendlichem bekannt, seit langer Zeit von Erinnerung erbebt und ihr von heiligem Strahl entzündet, die Frucht, in Liebe geboren, der Götter und Menschen Werk, der Gesang, damit der beiden Zeuge glückt. So viel, wie Dichter sagen, da sie sichtbar den Gott zu sehen begehrte, sein Blitz auf Semeles Haus, und die göttlich getroffene Gebar, die Frucht des Gewitters, den heiligen Bacchus. Und daher trinken himmlische Feuer jetzt die Erdensöhne ohne Gefahr. Doch uns gebührt es, unter Gottes Gewittern, ihr Dichter mit entblößtem Haupte zu stehen, des Vaters Strahl ihn selbst mit eigener Hand zu fassen und dem Volk, ins Lied gehüllt, die himmlische Gabe zu reichen. Denn sind nur reinen Herzens, wie Kinder wir, sind schuldlos unsere Hände, des Vaters Strahl der Reine versenkt es nicht. Und tief erschüttert, die Leiden des Stärkeren mitleidend, bleibt in den hochherstürzenden Stürmen des Gottes, wenn er naht, das Herz doch fest. Doch weh mir, wenn von weh mir. Und sag ich gleich, ich sei genaht, die Himmlischen zu schauen, sie selbst, sie werfen mich tief unter die Lebenden, den falschen Priester ins Dunkel, das ich, das warnende Lied, den Gelehrigen singe. Dort. Hölderlins Hymne, wie wenn am Feiertage, entsteht um 1800 als ein unvollendet verbleibendes Fragment, dessen triadische Strophenanordnung sich in der dritten und letzten Strophentrias immer mehr auflöst. Bei meiner ersten Lektüre empfand ich die Hymne inhaltlich und formell als erschreckend. Meinem Gefühl nach drückt sich in der ungeheuren Aufgabe, die das lyrische Ich der dichterischen Existenz auferlegt, ein Anspruch aus, unter dem sogar die Form des Gedichtes am Ende nachzugeben, wenn nicht zusammenzubrechen scheint. Die Hymne beginnt mit dem morgendlichen Gang eines Landmannes aufs Feld, der als Ziel nicht die tägliche Arbeit verfolgt, sondern aus reiner Lust an der Bewegung unter freiem Himmel und mit Blick ins Weite zu geschehen scheint. Offenbar erstreckt sich die Hitze der Nacht bis in den anbrechenden Morgen, insofern die kühlenden Blitze zwar aus heißer Nacht fielen, dies aber, wie das lyrische Ich anmerkt, die ganze Zeit taten oder womöglich vereinzelt noch tun, während der Donner in der morgendlichen Gegenwart tatsächlich noch aus der Ferne zu hören ist. Trotz dieser Nähe zur Nacht scheint die Distanz, die das lyrische Ich hier vermittelt durch den Landmann zu den nächtlichen Blitzen und zum fernen Donner einnimmt, im Kontrast zu stehen zu der Bestimmung, die es später den Dichtern zuspricht. Die mit dem Ausruf ihr Dichter unmittelbar angesprochenen Vermittler zwischen Menschen und Göttern sollen unter Gottes Gewittern mit entblößtem Haupte stehen. Sie sollen dem Volk den göttlichen Strahl mit eigener Hand fassen und ins Lied hüllen. Als vermittelndes Bindeglied zwischen dem nächtlichen Gewitter am Anfang der Hymne und dem göttlichen Gewitter dient meinem Verständnis nach der Dichter selbst. Denn das dichterische Ahnen nimmt das Erwachen der Natur vorweg. Die Dichter sehen dem vergangenen Gewitter nicht aus der Ferne zu, wie der Landmann, sondern sie ahnen schon das neue, das viel gewaltigere, göttliche Gewitter, das von den kühlenden Blitzen der Nacht angekündigt wird. Das lyrische Ich identifiziert sich in diesem Herbeiahnen mit den Dichtern. Es spricht sich selbst als Ich an, das wie die Dichter harrte und das Erwachen der mächtigen Natur kommen sah, die noch über den Göttern des Abends und Orients steht. Das mit den Dichtern identifizierte Ich wandelt sich in der siebten Strophe zu einem emphatischen Uns und Wir. So wird die Idee einer schicksalhaften Verbundenheit von Dichtern und Dichterinnen seit der Antike evoziert, die offenbar mit Semeles Wunsch begann, den Gott zu sehen. Semeles Hybris endete zwar tödlich unter dem Blitz des Göttervaters, doch das augenscheinliche Vergehen brachte auch die Frucht des Gewitters, den heiligen Bacchus, also Dionysos, den Gott der dichterischen Begeisterung, hervor. Das vergangene, nächtliche Gewitter scheint also auch mit dem Gewitter der Semele und folglich dem Gewitter einer vergangenen Dichtungstradition verknüpft. Und so wird auch das tragische, doch zumindest im Kontext der Tradition fruchtbringende Schicksal der Semele als nahende Zukunft des lyrischen Ichs herbeigeahnt. Trotz dieser sinnstiftenden Einbettung von Semeles Tod wird aus dem emphatischen Wir der Dichtergemeinschaft in den letzten fragmentarisch erscheinenden Strophen plötzlich wieder ein Ich, das nun jedoch mit den Worten »Weh mir« als ein falscher Priester ins Dunkle verbannt wird. Die dichterische Aufgabe der Vermittlung wendet sich zur Hybris und die schicksalhafte Gemeinschaft der Dichter zerfällt, ebenso wie die Form der letzten Strophentrias. Zurück vom göttlichen Feuer bleibt eine ausgestoßene Individualität, dazu verdammt, die Gelehrigen vor der Hybris zu warnen. Das deiktische Jetzt, das in der Hymne zuvor fünfmal aufgerufen wurde und die Erweckung der Natur sowie die Vereinigung mit dem göttlichen Feuer erahnt, vergegenwärtigte, verpasst seine Begegnung mit dem Hier. Es wird im letzten radikal isolierten Wort des Gedichtes erneut auf ein fernes Dort gestoßen, das weitaus distanzierter und zusammenhangsloser in Erscheinung tritt als das Dort des fernen Donners am Anfang der Hymne. Mir erscheint es so, als würde sich das lyrische Ich in der vorletzten Strophe im Moment des »Doch weh mir« in seinem ungeheuerlichen Anspruch an die Dichtertätigkeit plötzlich selbst erkennen. Doch es findet in dieser Erkenntnis keine Ruhe und keine Entlastung von der überfordernden Aufgabe. Stattdessen verdammt es sich als falscher Priester an ein fernes Dort, das den Eindruck erweckt, als sei es in seiner Isolation nicht nur den Göttern, sondern gewissermaßen auch der Geschichte und dem Lauf der Welt entrückt und könnte nur noch von Trennung und Vereinzelung singen. Ist das Dort also ein Ende, in dem die fragmentierte Hymne endgültig abbricht und das Projekt der Vermittlung scheitert? Wenn ich meinen ersten Eindruck mit ein wenig mehr Distanz betrachte, frage ich mich, ob das Dort im Anschluss an das warnende Lied nicht auch einen Auftakt geben könnte. Erkennt sich die große Aufgabe der Vermittlung als unerfüllbarer Anspruch oder hinterfragt sie die Bedingungen für ihr Gelingen und setzt nochmal neu, noch einmal anders an. Vielleicht braucht es den Schock und geht aber nach diesem ersten Erschrecken weiter. Vielleicht nimmt sich die dichtende Stimme zurück, weil sie erkennt, dass die gemeinsame Geschichte von Menschen und Dichterinnen nicht von einem Standpunkt aus erschließbar ist. Vielleicht ist das Verstummen im Dort ein dialogisches Verstummen, das zuhört, was andere Dichter und Dichterinnen erzählen, bevor es vielleicht noch einmal anders spricht. Das isoliert erscheinende Dort setzt sich über das warnende Lied hinweg, indem die Hymne also nicht verstummt. Aus dem warnenden Lied, aus dem Schrecken kommt, überschreitet es ihn womöglich und müsste als dieser Auftakt ganz anders klingen. Doch weh mir, wenn von, weh mir. Und sag ich gleich, ich sei genaht, die Himmlischen zu schauen. Sie selbst, sie werfen mich tief unter die Lebenden, den falschen Priester ins Dunkel, dass ich, das warnende Lied, den Gelehrigen singe. Dort...